Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Katja Lückert. Sie haben es heute in den Nachrichten gehört, der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel ist tot. Er war Bürgermeister, Bundesminister, Kanzlerkandidat, Fraktions- und Parteichef, galt als integer und diszipliniert. Seine Stimme wurde gehört.
Eine Gesellschaft, die es nicht fertig bringt, ja? Das Geld etwas in den Hintergrund zu rücken, um ein bleibendes, großes Kunstwerk zu schaffen, die zeigt damit eine gewisse kulturelle Armut.
Mit dem großen Kunstwerk meinte Hans-Jochen Vogel allerdings die Olympischen Spiele, die er 1972 nach München holte. Spiele, für die viele neue Wohnungen gebaut wurden, soziale Gerechtigkeit im Umgang mit dem Boden sei, was alles entscheide. Vogels Buch, das noch ein Jahr vor seinem Tod im Alter von 94 Jahren erschien, trug den Titel »Mehr Gerechtigkeit«. Gerechtigkeit fordert auch der Schriftstellerverband PEN und der Europäische Gerichtshof in der Causa Osman Kavala. 1000 Tage wird der türkische Kulturmäzen am morgigen Montag in Haft verbracht haben. Im Oktober 2017 wurde er zunächst ohne Angabe von Gründen inhaftiert und später wegen seiner Teilnahme an den Gezi-Protesten angeklagt. Man warf ihm vor, Mitorganisator der Proteste gewesen zu sein. Im Januar wurde er freigesprochen und zugleich gab es neue Vorwürfe, die besagten, dass er am Putschversuch vor 4 Jahren beteiligt gewesen sein soll. Das türkische Parlament hatte im April wegen der Corona-Krise ein Gesetz zur Entlassung von bis zu 90.000 Häftlingen verabschiedet. Politische Häftlinge hat dies aber nicht betroffen, Ingo Arendt, oder?
Nein, Frau Lückert, die Journalisten, die Intellektuellen und Schriftsteller, die in der Türkei inhaftiert waren, die stehen alle sozusagen unter dem sogenannten Verdacht der Unterstützung von Terrorgruppen und sind deswegen nicht unter diese Amnestie im April gefallen, bei der ungefähr 90.000 Menschen auf freien Fuß gesetzt worden sind, was natürlich zu heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit geführt hat, weil man eben auch fürchtete, dass insbesondere ein Mann wie Ahmet Altan, der 70-jährige Schriftsteller und Journalist, möglicherweise eben, weil er zur Risikogruppe gehört, da einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sei. Also Kavala ist eben da auch unter diese Amnestie nicht gefallen.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum ist Osman Kavala für die Kunst- und Kulturszene der Türkei eigentlich so wichtig?
Kavala gehört zu diesen großen Familienclans, die eigentlich in Ermangelung einer staatlichen Kunst- und Kulturpolitik diesen Bereich überhaupt erst begründet haben. Und er ist aber der interessantere, wie ich finde. Und was ihn von diesen drei großen Playern, deren Name vielleicht manche schon gehört haben, Çağcıbaşı, Koç oder Sabanci, unterscheidet: Er finanziert eben nicht nur spektakuläre Kunstmuseen oder Biennalen und Festivals, sondern er unterstützt eben viel mehr Gruppen, die sich Tabuthemen und kritischen Fragen nähern. Im Mittelpunkt stehen dabei die armenische Kultur und Geschichte und die kurdische Kultur und Geschichte. Dafür hat er 2002 die sogenannte Stiftung Anadolu Kültür gegründet. Und mit dieser Stiftung unterhält er auch einen Artspace, einen Kunstraum namens Depot in Istanbul und auch ein Büro im kurdischen Diyarbakir. Er hat auch ein armenisch-türkisches Jugendorchester unterstützt, also so eine Art Brückenbauer, was ihn auch zu einem Partner des Goethe-Instituts deswegen gemacht hat. Und ihm geht es halt darum, die türkische Zivilgesellschaft voranzubringen. Und in dieser staatshörigen, nationalistischen Türkei ist das natürlich besonders suspekt.
Also es geht auch darum, welche Kunst Kavala fördert. Wie ist denn eigentlich überhaupt die Lage in der türkischen Kulturszene derzeit? Wir bekommen ja häufig nur die Nachrichten über Inhaftierungen von Intellektuellen. Aber wie läuft es im alltäglichen Kulturleben?
Wenn man, Frau Lückert, nach Gezi, also nach 2013 in die Türkei fuhr, dann machte man immer die erstaunliche Erfahrung, dass dort alle immer weitermachen. Man kam an, Museen machten Ausstellungen, Galerien eröffneten, neue Galerien eröffneten, die Istanbul-Biennale fand statt, die Kunstmesse. Auch im letzten Jahr haben ja 2 große neue Kunstmuseen eröffnet, das Arta-Museum der Familie Koç und ein Museum in der Provinzstadt Eskişehir hier. Also da war man immer so frappiert über den Trotz der Kulturmacher, trotz der dieses Damoklesschwerts der Repression immer weiter zu machen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass eben seit diesen Jahren eben so eine Art schleichende Repression stattfindet. Man darf vielleicht auch noch mal daran erinnern, dass im März diesen Jahres die kurdische Künstlerin Fatos Irvin, ein Jahr zuvor die kurdische Künstlerin Sea Doğan, die beide eben auch wegen Terrorverdacht verhaftet worden sind, wegen Bildern, die sie gemalt haben, aus dem Gefängnis entlassen worden sind. In Deutschland hat man wahrscheinlich auch vergessen, dass im Frühjahr 150 Theatermacher an staatlichen türkischen deutschen Theatern entlassen worden sind, die angeblich auf einer schwarzen Liste standen. Im April und Mai sind zwei Musiker nach einem Streik, einem Hungerstreik in demselben Gefängnis gestorben, in dem auch Osman Kavala inhaftiert ist in Silivri. Das sind zwei Bandmitglieder der progressiven linken Musikgruppe Krup Jorum. Das hat damals für viel, also das hat vor wenigen Monaten vor viel Aufsehen ersorgt. Die Geschichte von Filmfestivals, wo bestimmte Filme nicht gezeigt werden dürfen, ist endlos lang. Mhm. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die hat für 2019 39 Medienschaffende ausgemacht, die wegen Mitglied oder Unterstützung von Terror zu insgesamt 222 Jahren Haft verurteilt worden sind. Es gibt dann immer mal wieder so Ausnahmen, wie im letzten Herbst das sogenannte Susamam-Video des Rappers Senisha, der mit 20 Kollegen und Kolleginnen ein 15-minütiges Video über die Probleme des Landes gemacht hat. Ganz tolles Video, das heißt, ich werde nicht schweigen. Das hat damals für sehr viel Aufsehen erregt, aber das sind so Ausnahmen in einer, wie ich will, ist vielleicht nicht gerade sagen, aber es ist manchmal doch ein bisschen eine Grabesruhe und auch eine Selbstzensur mit im Spiel.
Vielen Dank. Ingo Arendt berichtete über die Kulturszene und den Fall Kavala in der Türkei. Immer größere Zeitspannen werden genannt, in denen es in verschiedenen Ländern aufgrund der Corona-Krise nur in sehr eingeschränktem Maße Kulturveranstaltungen geben wird. Für die großen Broadway-Theater in New York spricht man inzwischen von Anfang Januar als Termin, an dem sie wieder geöffnet werden könnten. Dabei steht die Off-Broadway-Szene völlig vor dem Ungewissen. Einige zehren von ihrem großzügigen Stammpublikum, das die Bemühungen, Aufführungen per Zoom und anderen Videoplattformen ins Internet zu hieven, unermüdlich unterstützt. Das Irish Repertory Theatre konnte auf diese Weise bisher alle seine Festangestellten durch die Krise bringen, aber das sieht nicht überall so glimpflich aus. Nach 30 Jahren mussten die Shetler Studios und Theaters dauerhaft schließen und auch das Secret Theatre in Queens wird es nach der Pandemie nicht mehr geben. Peter Mücke gibt einen Überblick.
Früher war die Sache einfach. Broadway-Theater lagen direkt im gleichnamigen Theaterviertel von New York. Heute gilt eine Spielstätte als Off-Broadway, wenn sie weniger als 500 Sitzplätze hat. Eine der renommiertesten ist das Irish Repertory Theatre.
We've been in existence now since 1988. So we have to do the math now, Charlotte, right?
I think that's yes. Go ahead.
32 years.
1988 haben Charlotte Moore und Kieran O'Reilly das Theater gegründet. Seit 32 Jahren werden hier hauptsächlich Stücke von irischen und irisch-amerikanischen Autoren gespielt. Bis Mitte März dieses Jahres. Wir waren gerade in den letzten Zügen der Proben für Eugene O'Neills Touch of the Poet. Am Nachmittag haben wir die Schauspieler noch mit einem Bis morgen verabschiedet und dann kam die Nachricht, dass alle Schulen in New York geschlossen werden. Wir haben dann den Schauspielern mitgeteilt, dass die Proben auch erstmal ausfallen.
Know that we would not be rehearsing for the next couple of weeks.
Aus Wochen wurden Monate. Nicht nur die Proben, auch die Vorstellungen sind seitdem abgesagt. Und auch wenn sich New York nach dem langen Lockdown langsam zu öffnen beginnt, Theater und andere kulturelle Einrichtungen werden noch lange geschlossen bleiben.
I think full performances will not happen until after the first of next year.
Richtige Vorstellungen wird es erst frühestens Anfang kommenden Jahres wieder geben. Bis dahin werden wir rumprobieren müssen, vielleicht mit Aufführungen auf der Bühne, aber keinen oder nur ganz wenigen Zuschauern. Irgendwas, damit wir zurück in die Realität und zurück zur Arbeit gehen können. Für Theatermacher wie Moore sind die abgefilmten Online-Produktionen, die auch das Irish Repertory Theatre ins Netz stellt, nur eine Übergangslösung. Immerhin sind dadurch aber genügend Spenden in die Kassen gekommen, um keinen der 17 festangestellten Mitarbeiter entlassen zu müssen. So gut läuft es aber längst nicht bei allen Theatern, sagt Amy Todorov von der League of Independent Theaters, einem Zusammenschluss vor allem kleinerer Bühnen.
Right now everything is sort of in this limbo place.
Im Augenblick ist alles in der Schwebe. Die Theater müssen jeden Monat Miete zahlen, können aber keine Aufführungen zeigen und Geld verdienen. Wir rechnen damit, dass mindestens 25% aller Spielstätten nicht wieder öffnen werden. Und das ist verheerend für eine Stadt, die ohnehin ständig viele dieser kleinen Bühnen verliert. Wie die Macher vom Irish Repertory Theatre wünscht sich auch Todorov Antworten der Stadt New York auf die vielen offenen Fragen der Theatermacher. Es ist völlig unklar, wann wir überhaupt wieder mit dem Proben anfangen können ohne Publikum oder ob und wann wir Aufführungen unter freiem Himmel anbieten können. Wir brauchen da konkrete Richtlinien, aber zurzeit gibt es da gar nichts.
Right now we just don't have those guidelines.
Diese Unsicherheit hat bereits eine New Yorker Institution in den Ruin geführt. Die legendären Shatler Studios in Manhattan, die 30 Jahre lang Probebühnen und Räume für Unterricht und Lesungen angeboten haben. Hier sind legendäre Stücke wie Hamilton entstanden und Stars entdeckt worden. Gründer Ron Shatler zog Ende Mai die Reißleine. Durch diese enormen finanziellen Belastungen mussten wir alles stoppen. Unter den Bedingungen der Pandemie können wir einfach nicht weitermachen. Der gesamte Unterhaltungsbereich wird der letzte sein, der wiedereröffnet wird. Und das hat diese Entscheidung unumgänglich gemacht. Ich wollte nicht den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würde ich das nicht realisieren.
Peter Mücke über New Yorks Off-Broadway-Theater. Gedanken haben wir alle im Moment viele, oft auch dazu, wie es weitergehen soll mit unserem Leben auf diesem Planeten oder wann wieder alles normal wird oder ob man sich das nicht mehr fragen soll. Das Zentrum Kunst und Medien in Karlsruhe hat eine sogenannte Gedankenausstellung geschaffen, die sich mit der kritischen Lage der Erde auf vielfältige Weise beschäftigen und neue Arten des Zusammenlebens zwischen allen Lebensformen erkunden will. Critical Zones heißt dieses Projekt, das die Erde als Netz aus kritischen Zonen betrachtet. Rudolf Schmitz hat die Ohren gespitzt.
Kann man Messergebnisse in einem Fluss in den Vogesen in Sound umsetzen? Die Künstlerin Sonja Levy hat es versucht. Das in der Ausstellung aufgebaute wissenschaftliche Flusslabor zeichnet an Bildschirmen die chemischen Substanzen und Veränderungen auf, die im Flusswasser zu beobachten sind. Der Sound übersetzt diese Gemengelage in das Erlebnis eines fließenden Organismus. Kuratorin Bettina Korinthenberg.
Sensorium und Sensoren sind zwei Kernbegriffe der Ausstellung. Es geht tatsächlich darum, neue Sensoren zu entwickeln. Und tatsächlich sind das zwar Hightech-Geräte in diesen Critical Zone Observatories, aber auch viel so Bricolage, also an den Ort angepasste, selbstgebastelte Instrumente. Und es geht darum, unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten zu erweitern und eine andere Art von Sensorik zu entwickeln und auch eine andere Art von Sensibilität.
Der Eingangsbereich der Ausstellung besteht aus weiteren Beobachtungsstationen. In ihnen werden Bodendichte, Niederschlagsmengen, Kreislaufsysteme der Natur untersucht. Getrennte Wissenschaften wie Biologie, Physik, Chemie kommen hier wieder zusammen, um die Komplexität terrestrischen Lebens zu erfassen.
Die Kernthese ist eigentlich, dass wir uns nicht auf dem Globus befinden, sondern dass wir eingefaltet sind in die vielfältigen Prozesse der kritischen Zone. Also unser Lebensraum ist diese vielfältige, heterogene Zone auf dem Planeten Erde, in der sich das ganze Leben abspielt, in dem die ganzen Lebensformen zusammenkommen.
Und diese nur wenige Kilometer dünne Schicht der Erde ist sehr verletzlich, äußerst angreifbar. Das demonstriert diese überwältigende Ausstellung mit einer Fülle von Beispielen. Und die Künstler geben den Daten der Wissenschaftler eine Ausdrucksform, die öffentlichkeitswirksam ist. Der Schweizer Julien Charrière zum Beispiel führt uns in einem Film durch eine endlose Allee von Palmen. Schließlich neigt sich der Tag dem Ende zu, alles mündet in einen Rave ohne Menschen. Nur die Mücken und die Blätter der Palmen tanzen im Licht. Wir befinden uns in einer Palmölplantage in Indonesien, einer Ausbeutungsszenerie ohnegleichen. Auch die Salzsäuleninstallation des Schweizer Künstlers hat Mahnmalcharakter. Material aus einem bolivianischen Salzsee, der etwa ein Drittel der weltweiten Bestände an Lithium enthält. Jenem hochbegehrten chemischen Element, ohne das Elektrofahrzeuge und digitale Geräte nicht funktionieren.
Er schaut mit dem Werk eigentlich in die Zukunft, da diese Landschaft in Zukunft wahrscheinlich verschwinden wird. Also es sind sozusagen die Fossilien, mit denen wir in der Zukunft konfrontiert sein werden.
Die Ausstellung Critical Zones fordert eine Auffassung von Natur und Wissenschaft, in der alles mit allem zusammenhängt, in der Menschen, Tiere, Pflanzen ebenbürtige Akteure sind. Auch die Selbstbeobachtung der BesucherInnen ist gefordert. Was trage ich am Körper? Wo kommt es her? Welche Ressource wird damit angezapft? Mit Malerei der Romantik, mit dem Naturgemälde von Alexander von Humboldt, wird eine Epoche zitiert, in der es ein ganzheitliches Weltbild gab, in der Kunst und Wissenschaft als Einheit gedacht wurden. Aber hier geht es nicht um eine neue Romantik, sondern um den Versuch, unsere Rolle in der kritischen Zone der Erde angemessen zu begreifen. In dieser Ausstellung wird vor Augen geführt, was die gegenwärtige Politik an Einsicht oft verweigert. Peter Weibel, Mastermind des ZKM, sieht die Schau als Korrektiv einer herrschenden Gedankenlosigkeit und Zukunftslethargie.
Und diese Ausstellung ist einer der heroischen Versuche, dieser Zeitströmung Widerstand zu leisten, im Vertrauen auf die Zivilgesellschaft, im Vertrauen auf die Bürger und Bürgerinnen, dass die kommen und sagen, wir sind dankbar, dass wir noch einmal einen anderen Blick auf die Welt bekommen.
Diese großartige, überwältigende, beunruhigende, aber auch nötige Selbstwahrnehmung stimulierende Schau darf schon jetzt als wichtigste Ausstellung des Corona-Jahres 2020 gelten. Sie ist ambitioniert, aber nicht größenwahnsinnig. Sie offenbart das notwendige intellektuelle Format, ohne dass wir die menschliche Zukunft nicht bewältigen werden.
Critical Zones, eine Gedankenausstellung im ZKM in Karlsruhe, hat Rudolf Schmitz besucht. Von den schwer fassbaren Gedanken zu den realistischen Darstellungen in der Kunst, also Dürers Hase zum Beispiel, wurde als lebensecht empfunden. Aber es ist kein realistisches Bild im Sinne der kunsthistorischen Definition des Realismus.
Endlich mal erklärt.
Kunstepochen, so lernen wir es in den Lehrbüchern, haben ihre wiedererkennbaren Stilmerkmale. Die Gotik assoziiert man mit Spitzbögen der Kirchenfenster, die Renaissance mit antikisierenden Schönheitsidealen, das Barock mit dramatisch inszenierter Malerei und Skulptur. Doch was ist mit dem Realismus? Er war eine der einflussreichsten künstlerischen und literarischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, verbunden mit den Namen von Gustave Flaubert, Theodor von Dane, Gustave Courbet, François Millet und Adolf Menzel. Aber kann das Realistische überhaupt ein Stil sein? Carsten Probst, wie realistisch ist der Realismus?
Ja, also historisch gesehen geht es beim Realismus seit Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich erstmal um die Verteidigung des künstlerischen Zugriffs auf die Realität. Denn wir haben die Situation, ja, dass der Kunst zunehmend quasi diese gesellschaftliche Relevanz abgesprochen wird, die sie vorher noch hatte in der Industrialisierung dieser arbeitsteiligen Berufswelt, vor allem der Rationalisierung des Wissens. Also gerade weil das so ist, weil die Funktion des Künstlerischen in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich erscheint, finden sich erstmal so in den Schriften von Realisten in dieser Zeit ganz viele Abgrenzungen gegen alle möglichen Zugänge zur Realität, die es in dieser Zeit dann gibt. Fontane zum Beispiel wendet sich in seiner Schrift über den Realismus in den 1850er Jahren gegen die Romantiker mit ihren Schwärmereien, gegen die Idealisten mit ihren Spekulationen, also die Hegelschule, und zum Beispiel auch interessanterweise gegen die Fotografie. Also man könnte ja meinen, die Realisten würden die Fotografie geradezu begrüßen, die Erfindung der Fotografie als neues Medium zur Darstellung der Realität. Nein, sie halten sie für mehr oder weniger seelenlose Apparatekunst, wo alles nur als Zufall ins Bild kommt. Und um der Realität der Gegenwart sozusagen als Material der Kunst sozusagen eine tiefere Dimension zu geben, dafür braucht es exklusiv Kunst und Dichtung.
Aber es war schon im Bereich Kunst und im Bereich Literatur ein bisschen eine andere Strömung, oder war es dasselbe?
Nein, es ist eine Strömung, die sich aus der Romantik gewissermaßen ableitet. In der Romantik gab es eben noch die Vorstellung, dass man die Kunst als große Alternative, als Alternative absolute Erkenntnis, ja, gegen die Alltagswelt setzen könnte. Im Realismus ist man ein Stück weiter, dass man sagt, nein, nein, wir müssen uns schon dieser Realität stellen und wir müssen uns damit auch befassen. Und das sehen Sie ja auch in den Bildern, finden sich ja manchmal sehr detailgetreue Studien des Realistischen. Also wenn Menzel zum Beispiel den Schlot, den Rauch über Schloten von Industriearealen akribisch malt. Aber das sind eben doch alles sehr unterschiedliche Positionen, die sich unter dem Dach des Realismus vereinen, mit der einzigen Gemeinsamkeit, dass man sich eben nur dieser Realität stellen muss. Aber das tun dann manche auch auf sehr unterschiedliche Weise. Flaubert Das macht er nur sehr widerwillig. Also für ihn ist diese ganze moderne Gesellschaft nur noch Pseudo. Und dass er sich also damit auseinandersetzen muss, überhaupt schriftstellerisch, findet er als Bürde, ja geradezu als Strafarbeit. Und ganz anders dann in Frankreich bei Duranty, der zur selben Zeit die Zeitschrift Le Realisme herausgibt. Der fordert geradezu euphorisch die Künstler auf, jetzt und hier einzutauchen, mit der Malerei sozusagen das Licht des Augenblicks einzufangen. Fast so ein bisschen wie ein Manifest für die Impressionisten. Und Gustave Courbet, der ab den 1850er Jahren dann in seinen wichtigsten Gemälden ja eher die Realität so auflöst in eine Art kommunikatives Netzwerk, das sich dann in der Kunst weiter fortsetzt, fast wie so ein Vorläufer der Pop-Art.
Also eigentlich geht es ein bisschen um eine Realität, die zersplittert ist, die sich nicht mehr eindeutig festlegen lässt.
Ja, um eine Realität, die zu komplex geworden ist, als dass sie jetzt eben noch mit einem Symbol, einer Metapher künstlerisch so zusammengefasst werden kann. Und ich denke, man kann da zwei unterschiedliche Reaktionen auf diesen Befund unter den Realisten beobachten. Die einen sehen das in dieser Zeit als großen kulturellen Niedergang und die wollen die Kunst und die Dichtung eben als Rückversicherung für einen einheitlichen Realitätsbegriff behaupten. Und die anderen begrüßen die Entwicklung und sehen das Gebot der Stunde sozusagen in einer radikalen Auflösung dessen, was man überhaupt Kunst nennt, in der dann die Realität sozusagen aufgeht.
Was kann man sagen? Welche Rolle spielt der Begriff der Realität oder gibt es noch realistische Kunst?
Ja, eigentlich ist das, was ich eben sagte, so ein bisschen schon das Erbe des Realismus heute. Eigentlich ist das, was ich eben so als diese beiden antagonistischen Positionen bezeichnet habe, genau die Debatte, Frau Lückert, die eigentlich bis heute immer wieder geführt wird. Also ich nenne mal die Medientheorie heute, bei der ja zeitweilig auch argumentiert wird, dass es Medien eigentlich immer schon gab, beziehungsweise die Medien die Realität und die Kunst- und Kulturgeschichte immer schon von sich aus bestimmt haben und nicht der Mensch. Also es würde nach dieser Argumentation gar keinen Sinn machen, anzunehmen, es gäbe sowas wie einen exklusiv künstlerischen Zugang zur Realität. Aber andere in der Medientheorie wie Marshall McLuhan sagen, die Medien waren eher so technische Prothesen des Menschen, deswegen ist der Mensch immer noch derjenige, der die Realität erschafft. Also dieser Widerstreit hat die Moderne geprägt und auch die Zahl der verschiedenen Haltungen, die es heute zur künstlerischen Realität gibt, die sich natürlich vervielfacht hat, ist davon immer noch ganz stark geprägt und dieser Streit ist auch noch nicht zu Ende.
Carsten Probst erklärte in unserer Serie den Realismus. Vor 5 Jahren zeigte das Amsterdamer Stedelijk Museum eine Ausstellung unter dem Titel What Design Can Do. Geradezu als Antwort auf diese Frage feiert das Haus in diesem Jahr seine Sammlung von Designermöbeln und anderen Gegenständen, die aus 50.000 Einzelstücken besteht. Seit 125 Jahren zeigt das Museum jetzt Ausstellungen, die sich mit Design beschäftigen. Selbst zu sammeln begann man am Stedelijk Museum seit dem Jahr 1934. Skandinavisches, holländisches, postmodernes, italienisches Design, aber auch Objekte, die im 3D-Drucker entstanden sind, kann man in Amsterdam sehen und erleben. Martin Hahn hat das getan.
Entführt man Möbel aus ihrem natürlichen Lebensraum, verlieren selbst Designerstücke an Aura. Das weiß jeder, der schon einmal in einem Möbelhaus stand, in einem Museum, das Möbel fern der Wohnräume präsentiert, für die sie entworfen wurden, ist der Effekt ähnlich. Das weiß auch Ingeborg de Rode.
Das ist eigentlich immer ein Problem natürlich, wenn man Formgestaltung ausstellt, dass man das nicht anfassen kann, nicht benutzen. Und es geht nicht nur um, wie es aussieht, überhaupt nicht. Meistens geht es auch sehr um, wie man das benutzt.
De Rode hat die Ausstellung von Tonnet bis Dutch Design kuratiert. Das Stedelijk Museum in Amsterdam feiert sich damit selbst. Im Herbst wird das Haus 125 Jahre alt und will hier einen neuen Blick auf seine bekannte Möbel- und Designsammlung werfen. Auch im Stedelijk Museum darf man sich in keines der Exponate hineinsetzen. Aber de Rode und ihr Team versuchen auf andere Weise Zimmeratmosphäre zu schaffen, durch Tapete.
Wir versuchen das hier etwas mehr Kontext zu geben durch unsere Zusammenarbeit mit Bas van Beek. Er hat mit verschiedenen Eingriffen in verschiedene Räume hat er mehr Kontext gegeben mit Dessins an der Wand und auf dem Boden. Man sieht, wie das damals auch aussah.
Für den ersten Raum hat der Designer Bas van Beek eine schwere schwarze Tapete mit hellem Pflanzenmuster entworfen. Davor stehen Stühle von Michael Tonnet. Im 19. Jahrhundert wurden die Stühle aus gebogenem Holz zu Bestsellern. Der Besucher trifft hier auf einen alten Bekannten. ein Tonnet-Schaukelstuhl. Sofort stellt sich ein intimes Gefühl von Kindheit und Heimat ein.
Na, ich denke, die Verbindung zwischen Möbel und Emotionen ist ziemlich groß, weil es sind natürlich Objekte, die man immer benutzt, jeden Tag.
Und so bewegt man sich von Designerstuhl zu Designerstuhl, von Tonnet über Gerrit Rietveld und Charlotte Perriand bis hin zu Werner Panton. Viele Designer waren davon besessen, einen Stuhl aus einem Stück zu entwerfen, erst aus Holz und Metall und später aus Plastik.
Ja, also es natürlich in den 60er Jahren sehr viel benutzt wurde, war das natürlich so ein ganz tolles Material. Man konnte alles damit machen fast und zum Beispiel auch Möbel aus einem Stück. Man dachte natürlich auch, es ist billig und so weiter. Na, jetzt wissen wir natürlich, wie viele Probleme das gibt.
Schon in den 1970ern machte man sich über Nachhaltigkeit Gedanken, aber erst in den 90ern nahm das Thema Fahrt auf.
Und jetzt ist das das Thema in Design eigentlich. Und wir zeigen also hier auch verschiedene Möbel, die mit Recyclingstechniken gemacht worden sind.
Da sind zum Beispiel die Stühle aus dem 3D-Drucker von Dirk van der Kooi aus recyceltem Plastik oder die kantigen Möbel von Piet Hein Eek aus Holzresten. Das Stedelijk Museum zeigt hier jedoch mehr als Stühle. Die Ausstellung versammelt auch Spielzeuge, Gebrauchsgegenstände und ein paar Laufschuhe, entworfen von Pharrell Williams. Der US-amerikanische Musiker und Produzent hat dem Museum eine Nachricht geschickt, die Besucher nun im Audioguide hören können.
And what more interesting story than like the East African mentality for running.
Und dann ist da noch der Elefant im Raum, Covid-19. Was macht die Pandemie mit der Designszene in den Niederlanden? Das Museum hat deswegen eine Umfrage durchführen lassen und präsentiert die Ergebnisse in riesigen Infografiken. Kuratorin Ingeborg de Rode.
Daraus haben wir gesehen, dass mehr als die Hälfte sehr viel Werk verloren hat und dass sehr viele von ihnen auch erwarten, dass es lange noch so bleiben wird.
Das Museum will deswegen tun, was es kann und die Kreativen mit Aufträgen versorgen. Vielleicht heißt die nächste Ausstellung in 50 Jahren dann von Tonnet bis Covid-19 Design. Die ersten Designer haben schon aufblasbare Schutzmasken entworfen.
Martin Hahn zwischen den Stühlen in Amsterdam. Und nun führen die Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg zunächst in einen schönen Garten.
Schon Goethe soll ihn nämlich gekannt und wegen seiner seltenen Bäume und Pflanzen geschätzt haben, den ehemaligen Salzwedelschen Garten am südlichen Frankfurter Mainufer. Der Garten heißt heute Metzlerpark und verbindet das Museum Angewandte Kunst mit dem Museum der Weltkulturen. Ab Mitte August wird der Park zur Corona-tauglichen Tanzfläche. Das meldet heute die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Als Alternative zum meist überfüllten Opernplatz, auf dem es am vergangenen Wochenende Krawalle gab und der nun in den Wochenendnächten gesperrt ist. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass es friedlich blieb. Nun sollen mehrere tausend Tanzlustige in der Main-Metropole auf sogenannte Pop-up-Tanzböden verteilt werden, die an verschiedenen Stellen der Stadt im Außenraum errichtet werden. Darauf einigen sich die Stadt Frankfurt und bekannte Clubbetreiber laut FAS an diesem Wochenende. Und wir wechseln die Musikrichtung sowie den Garten. In der Villa Warnfried auf dem grünen Hügel in Bayreuth wurde am Abend Kammermusik gespielt. Im Wohnhaus gaben 14 Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Christian Thielemann ein Konzert, das unter anderem live im Rundfunk übertragen wurde. Als kleines Trostpflaster für die ausgefallenen Festspiele. Übertragen wurde das Konzert aber eben auch in den Garten. Auf einer Leinwand konnten 400 Gäste, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, den Klängen des Orchesters und einer Sopranistin lauschen. Kein klassisches Konzert, aber ein Konzert der Kinokunst wird im September in Venedig gefeiert. Die diesjährigen Filmfestspiele sollen stattfinden und heute wurde bekannt, dass neben der Vorsitzenden Kate Blanchett auch der deutsche Regisseur Christian Petzold der Jury angehören wird. Der 59-jährige Drehbuchautor und Filmemacher lebt in Berlin. Seine Werke werden immer wieder auf internationalen Festivals ausgezeichnet und gefeiert. Aktuell ist er mit Undine, einer modernen Adaption des Meerjungfrauenmythos, im Kino vertreten. Die Filmfestspiele in Venedig mit Jurymitglied Christian Petzold beginnen am 2. September.
In den Informationen am Abend und auch im folgenden Hintergrund hören Sie mehr zum Tod von Hans-Jochen Vogel. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.